Unser Thema: Gesetz und Evangelium. Wir haben uns orientieren lassen dürfen in Bezug auf die eigenartigen, gewaltigen und wunderbaren Zusammenhänge in Bezug auf das Gesetz vom Sinai besonders. Und Evangelium. Wohl die überragendste Fassung, wieder in göttlicher Kürze, durfte Paulus, wie wir am Anfang unserer Zusammenkünfte schon hören durften, in 1. Timotheus 1, Vers 11 aussprechen, niederschreiben. Er spricht da von dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir, Paulus, anvertraut ist. Wie kann er sich erkühnen, diese Fassung in Bezug auf Evangelium Gottes, diese überragende Fassung, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, ist mir anvertraut. Wie wenn es sonst niemand anvertraut worden wäre. Nicht? Kann das klingen? Klingt das? Ja. Und es ist auch also. Denn er darf, muss an einer anderen Stelle schreiben, mir ausgerechnet, jetzt die Begründung, dem geringsten aller Apostel ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, abschließend zu ergänzen. Bildlich gesprochen, in einer biblischen Weise, es ist ihm gegeben, in Bezug auf die Gedanken Gottes, den Heilsplan Gottes, ist es ihm gegeben, die Tore der Vollendung einzuhängen. Mir, dem geringsten aller Apostel, der unzeitigen Geburt, mit anderen Worten, ausgerechnet dem, der dem Range der Gerechtigkeit nach dem Gesetz und von Werken entsprechend zuletzt daran käme, solche Ehre von Gott zu empfangen. Ausgerechnet mir ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, abschließend zu ergänzen. Und das bedeutet, wenn es ihm gegeben ist, das Wort Gottes zu vollenden, zu ergänzen, dann kann ich ja nur dann von einer Ergänzung sprechen, wenn eine bestimmte Masse von der betreffenden Sache schon vorhanden ist, ne? Dann kann ich nur von einer Ergänzung sprechen. Warum betone ich das? Weil wir, trotzdem Paulus das deutlich bezeugen muss, mir, dem geringsten Apostel, ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, zu ergänzen. Jetzt nicht auf diese eine Seite zu sehr Nachdruck legen dürfen und auf einer Seite vom Gaul herunterfallen, nur noch den Paulus hören zu wollen. Und das ganze Übrige der Schrift, besonders die Dinge des Alten Testamentes, unter den Tisch fallen zu lassen. Kann noch von einer Ergänzung die Rede sein, wenn die Voraussetzung nicht da ist. Was nützt mir die Voraussetzung, wenn die Ergänzung fehlt? Dann fehlt nämlich die Hauptsache. Dann fehlt nämlich das, was das bisherige erst erklärt und zusammenfasst. In der Ergänzung, in der Vollendung liegt das Geheimnis zum Verständnis des Übrigen allem. Das zu dem Nachsatz, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut ist. Mir dem Geringsten. Mit anderen Worten heißt das, wenn wir in die Tiefen der Gottheit, in die innersten Herzensbewegungen unseres Gottes hineinsehen möchten, wenn wir die letzten Gedanken des Herzens Gottes kennenlernen möchten, dann allerdings haben wir in den Schriften nachzuforschen, die die Gnade Gottes dem Apostel Paulus geoffenbart hat. Dann allerdings. Und es ist ihm nicht gegeben, sich in Einzelheiten zu verlieren. Typisch, was er im Epheserbrief schreibt, so dass ihr mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus habt merken können, in dem, was ich euch eben in Kurzem geschrieben habe. In einer Kurzschrift Gottes. Warum ist es ihm nicht gegeben, sich in Einzelheiten zu verlieren? Er ist unter den Aposteln, ich nenne ihn mal im Zusammenhang mit der Stellung im Baugewerbe, Gott hat ihn zum Chefarchitekten gemacht. Der Chefarchitekt, der hat keine Detailpläne auszuarbeiten und so weiter, sondern der macht den sogenannten großen Wurf, wie das Ganze einmal aussehen soll, die großen Linien. Und jetzt kommen die Techniker und die übrigen Angestellten, jeder auf seine Weise, und haben sich diesem großen Wurf mit wenigen Linien des Chefarchitekten anzupassen, ein- und unterzuordnen. So. Das heißt jetzt, das, was Gott dem Apostel Paulus geoffenbart hat, er ist ja der Apostel, der von etwa 30 Geheimnissen Gottes im Neuen Testament 27 verwaltet. Merken wir etwas? Von 30 Geheimnissen Gottes, die das Neue Testament nennt und kennt, sind 27 ihm anvertraut.
3 mal 9.
Bitte?
3 mal 9.
Dankeschön. Ja, lassen Sie mich nicht hängen an dem. Ne? Ja. Und nun, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Jetzt weiß ich schon, was wir hoffentlich gedacht haben. Nämlich, wie kann Gott, der Höchste, glückselig sein bei all dem unglückseligen Geschehen in seiner Schöpfung?
Er das Ende sieht.
Erstens, weil er vor Grundlegung der Welt alles in Weisheit erforscht hat, bis und mit den Gedanken und den Entwürfen der Herzen seiner Geschöpfe. Deshalb alles Geschehen vorher gekannt hat, entsprechend alles geplant hat und vor allem sich zuerst hingesetzt hat und die Kosten überschlagen hat bei all dem Unheimlichen, was da kommt, ob er es trotzdem vermöge, das Ziel zu erreichen, das nach seinem Herzen der Liebe ist. Was machen wir denn? Auch wir haben zu planen, alles aufs Beste zu überdenken, zu forschen, entsprechend die Planung durchzuführen und dann einen Kostenvoranschlag dem Auftraggeber zu unterbreiten. Und dann muss der sich entscheiden, vermag ich das? Kann ich mein Haus vollenden, wenn es so viel kostet? Ja. Nun, bei uns kommt es gelegentlich vor, dass dann der Spötter wie folgt sich ausdrückt: Vor Baubeginn, da bringt der Auftraggeber, wir sagen dem der Bauherr, das Geld und der Architekt bringt seine Erfahrung im Baugewerbe. Und wenn der Bau vollendet ist, dann hat der Architekt das Geld und der Auftraggeber die Erfahrung. Wenn nämlich der Kostenvoranschlag überschritten ist, ja. Kommt das beim Kostenvoranschlag unseres Gottes auch in Frage?
Nein.
Nein. Nein. Also, das ist ja die Empfehlung Jesu. Wer im Sinne hat, ein großes Bauwerk auszuführen, der setzt sich vernünftigerweise zuerst einmal hin und überschlägt die Kosten, ob er es auch wirklich vermag, seinen Bau, wie er ihn gern hätte, zu vollenden. Oder dass ja nicht während dem Bau er feststellen muss, oh weh, ich kann es doch nicht vollenden. So. Was Gott uns empfiehlt, wird er das selber auch tun? Zuerst, nicht wahr? Nämlich, er hat sich zuerst hingesetzt und alles erforscht, dann gekannt und geplant und die Kosten überschlagen und weiß nun, trotz allem vermag ich das Ziel, das ich erreichen möchte, wirklich auch, kann ich auch erreichen, und zwar das Ziel der Liebe meines Herzens zu meiner ganzen Schöpfung. Erster Grund, dass Gott trotz allem glückselig ist. Zweitens, weil er wieder vor Grundlegung der Welt das Opferlamm bereitgestellt hat, durch welches er nicht nur allen Schaden wieder gut machen könnte, das würde uns vielleicht schon genügen, sondern dass er durch dieses Opferlamm die Rechtsgrundlage geschaffen hat, jeden Fluch in Segen, jede Finsternis in Licht, Tod in Leben, Sünde in Gerechtigkeit, Hass in Liebe zu verwandeln. Drittens, weil er deshalb in absoluter Zielsicherheit ruhen kann in seiner Liebe zur Welt. Also liebt Gott die Welt, seine Schöpfung, dass er seinen Sohn für sie dahin gab. Weil er deshalb in absoluter Zielsicherheit in seiner Liebe ruhen kann. In der Liebe zu seiner Welt, für deren Vollendung in Herrlichkeit aufs Trefflichste und Zuverlässigste er gesorgt hat. Und nun wollen wir gleich ein typisches Beispiel herausgreifen, und zwar auf dem Buch der Offenbarung, und zwar Höhepunkt der furchtbarsten Gerichte Gottes in Offenbarung 15 näher ansehen. Offenbarung 15, Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten. Denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Was sind das für sieben Plagen? Keine geringeren als die sieben Zornschalen, die in den letzten 3,5 Jahren auf die Erde die Gottlosigkeit der Menschen, des Satans, ausgegossen werden. Wie bezeichnet das die Schrift? Dieses letzte gewaltige, siebenfältige Gericht des Grimmes und Zornes Gottes. Ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar. Was ist da Wunderbares daran? Das Buch der Offenbarung beginnt in den ersten Versen. Glückselig, der da liest die Worte dieser Weissagung und die da hören. Die Worte dieser Weissagung. Habt ihr auch schon gedacht, ich wundere, was da noch an Glückseligem das gefunden werden könnte, bei all den furchtbaren Gerichten? Da sind wir gleich weit wie am Anfang. Wie kann unser Gott glückselig sein, bei all dem unglückseligen Geschehen in seiner Schöpfung und Feindschaft gegen ihn selbst? Groß und wunderbar. Dann wird das gläserne Meer und Hafen Gottes sichtbar, das Lied des Mose. Vers 4. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Haben wir richtig gehört?
Ja.
Richtig gelesen? Werden alle kommen oder werden nicht alle kommen?
Ja.
Trotz allem werden alle kommen. Oder gerade deshalb werden alle kommen, sonst kämen sie nicht. Und jetzt kommt das Wunderbare. Vers 5. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Was? Achtung! Der Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Sind das nicht zweierlei Sachen? Die Hütte des Zeugnisses hat Mose in der Wüste erstellt. Und der Tempel Gottes wurde durch Salomo in Jerusalem erstellt. Und was finden wir hier? Das gehört alles zusammen. Die Hütte des Mose, die Hütte des Zeugnisses. ein Bestandteil des Gesetzes von Engeln angeordnet. Warum? Weil diese heiligen Engel im himmlischen Jerusalem, dort oben in dem Tempel, Priesterdienst tun und Levitendienst. Die kennen sich im himmlischen Original aus und empfingen von Gott die Genehmigung, dem Mose auf dem Berge Sinai durch einen Abgeordneten der Engel, das ein Modell zu zeigen von der Hütte des Zeugnisses des Tempels im Himmel. Bitte. Und dem Mose wurde gesagt, siehe zu, dass du diese Hütte des Zeugnisses genau so erstellst, wie dir das Modell davon auf dem Berge gezeigt worden ist. So sind alle diese Dinge des Gesetzes Abbilder der himmlischen Dinge oder ein Schatten der himmlischen Dinge. Haben wir auch schon davon gesprochen. Dunkle Angelegenheiten verglichen mit der Herrlichkeit der Dinge, die den Schatten werfen. Wenn ich einen Schatten sehe, dann weiß ich ohne weiteres von zwei weiteren Dingen, die existieren. Einen Körper, der den Schatten wirft, und ein Licht, in dem der Körper geht. Angenommen, es sei ganz dunkel, da ist eine Kerze, ich habe einen Körper und das Kerzenlicht wirft einen Schatten auf der Erde nicht. Ist der Schatten deutlich, klar, umrissen?
Nein.
Warum? Weil das Licht schwach ist. Wenn ich aber im Sonnenlicht stehe und gehe, gibt das dann einen deutlichen, dunklen Schatten?
Ja.
Dürfen wir sagen, nein, ich sage gleich, wir müssen, dürfen feststellen, dass je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, denn der lebendige Körper, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Also Körper und Licht sind umso mehr Körper und Licht beides, als der Schatten, der geworfen wird, dunkel ist. Gibt es im Alten Testament dunkle Angelegenheiten? So habe ich ja den Schatten erklärt. Aha. Was heißt das jetzt? Wer ist der Körper, der die Schatten wirft? Was schreibt Paulus? Kolosser 2. Alle Dinge des Gesetzes, von den einfachsten Speisevorschriften bis zu den wunderbarsten Festvorschriften, sind alles Schatten der zukünftigen Herrlichkeiten Gottes, die er tun wird. Der Körper aber, der diese Schatten des Gesetzes wirft, ist der des Christus. Sind ja wir. Christus in seiner Herrlichkeit können wir vorläufig nicht sehen, nicht? Aber wir können seinen Schatten sehen, und zwar nicht nur von einer Seite beleuchtet, sondern von ganz vielen Seiten beleuchtet. Wenn mir jemand von einer, sagen wir mal, einer Figur, einem Standbild, vier Schattenrisse zur Verfügung stellt, von vier verschiedenen Seiten beleuchtet, dann kann ich den Körper modellieren, ohne dass ich den Körper gesehen habe oder kenne. Oder ich soll ein Haus bauen, ich zeichne vier verschiedene Fassaden, also von vier verschiedenen Seiten her. Kann der Maurer das, den Körper des Baues erstellen? Jawohl. Und so haben wir an den Schattenrissen des Christus und gerade dort, wo sie am dunkelsten sind, die wunderbarsten Gelegenheiten, jetzt die Herrlichkeit der Liebe, Barmherzigkeit und Güte Gottes zu erkennen wie sonst nirgends. Was haben wir gelernt, gehört? Im Schatten die Weisheit. Gott benutzt das, was nichts ist, um sich maximal zu offenbaren. Warum? Damit die Gescheiten und Weisen und Verständigen in seiner Schöpfung das verachten und sich daran stoßen. Und wir ganz Dummen durch die Gnade Gottes fähig gemacht sind, in die Tiefen der Weisheit Gottes hineingeführt zu werden. Und jetzt hier. Und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor. Nicht irgendwoher. Angetan mit reinem, glänzendem Linnen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und dann lesen wir noch, goldene Schalen wurden ihnen gegeben. Mich hätten goldene Schalen gereut zu diesem Zweck. Ich hätte gewöhnliche Blechkübel genommen. Nicht? Das heißt jetzt hier, ein großes Zeichen, groß und wunderbar. Beachten wir den Vorgang, dann würde jedermann sagen, eine wunderbare Prozession kommt aus dem Tempel Gottes hervor. Strahlend weiße Gewänder, goldene Gürtel, goldene Schalen. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimms Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt kommt der Höhepunkt, das Wunderbare. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Worin besteht die Macht Gottes? Das beschreibt Salomo in wunderbarster Weise. Du stellst deine Allmacht deiner Barmherzigkeit zur Verfügung. Und die Mächtigen in der Schöpfung stellen ihre Macht welcher Kraft zur Verfügung, um ihre Macht noch größer zu machen und alle anderen ihrer Macht unter, sie unter die Knie, auf die Knie zu zwingen. Nein. Gott stellt seine Allmacht den Auswirkungen seiner Barmherzigkeit zur Verfügung. Salomo. Und hier nun, was heißt das, der Tempel wurde mit Rauch gefüllt? Genau, was wir etliche Kapitel vorher lesen. Gott ordnet im ganzen Himmel eine Stille an. Wenn ich vorhin sagte, jetzt sind wir ganz still. Wenn Gott sagt, meine Herren, jetzt sind wir mal im ganzen Himmel ganz still. Ist es dann ganz still? Mäuschenstill ist noch viel zu laut. Dann. Weshalb? Damit er durch das Bild des Räucherwerks sich erinnern lassen kann an alle Gebete aller Heiligen zu allen Zeiten. In welchem Augenblick? In welcher halben Stunde? Bevor die unbarmherzigen Gerichte die Menschen treffen. Damit er, wenn jetzt diese schwerste Zeit, die Stunde der Versuchung, die große Drangsal, die Menschheit treffen wird, dass er auch keinen einzigen Stoßseufzer einer Oma in Bezug auf einen verlorenen, entgleisten Enkel vergessen könnte, während die Zorngerichte ausgegossen werden. Ein alttestamentlicher Gebetskämpfer, Habakuk. Habakuk heißt Ringkämpfer. Dann heißt in Kapitel 3 Gebet Habakuks des Propheten. Herr, ich habe deine Kunde dieser Gerichte vernommen. Ich bin erschüttert. Und jetzt? Herr, inmitten der Jahre, was für Jahre? Na, das sind 7 Jahre. Inmitten der Jahre mache es kund. Inmitten der Jahre, was denn? Mitten im Zorn gedenke des Erbarmens. Ist das ein Gebetsringkämpfer? Nach dem Herzen Gottes. Der stellt ja uns Frömmler im Neuen Testament in den Schatten, nicht wahr? Wir hören und verkündigen, jetzt kommt dann die Zeit des Gerichts, des Zorns Gottes, da gibt es keine Gnade und keine Barmherzigkeit mehr. Wir Heuchler. Wann hört denn die Liebe auf, barmherzig zu sein? Hat der Alte uns übertroffen? Im Alten Testament? Zur Beschämung. Und hier. Der Tempel mit dem Rauch, der Gebete aller Heiligen erfüllt. Weshalb haben wir gehört? Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Für wen ist Gott zu sprechen, währenddem die Zornschalen ausgegossen werden? Für
die Gebete.
Für niemand. Für niemand. Warum? Haben wir nicht gehört? Und durch seinen Engel sendend hat er seinem Knechte Johannes diese Dinge gezeigt. Warum kannst du, Herr Jesus, nicht mehr mit deinem geliebten Jünger Johannes persönlich sprechen? Warum muss ein Engel dazwischen? Weil es dem Engel liegt, gerechte Gerichte durchzuführen nach ihrem Gesetz, aber nicht nach dem Herzen Gottes. Sagt Gott so, lasst mich in Ruhe. Ich ziehe mich zurück ins Allerheiligste. Wo haben wir ein Vorbild im Alten Testament? Josef. Solange er harte Worte mit seinen Brüdern, denen er längst am liebsten um den Hals gefallen wäre, solange er harte Worte mit den Brüdern zu reden hatte, hat nicht er mit ihnen gesprochen, sondern immer durch einen ägyptischen Dolmetscher. Natürlich auch, sonst hätte ihn seine Sprache noch zu früh verraten können, nicht? Im Moment, wo es soweit ist, dass ausgerechnet die Worte des Juda sein Herz so bewegten, dass er wusste, jetzt kann ich ihnen sagen, wer ich bin. Was sagt er? Jetzt Ägypter raus, nicht wahr? Und jetzt zieht sich Josef zurück ins innerste Gemach und weint sich aus. Und dann wäscht er sich und kommt heraus und sagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt, aber fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und so weiter. Das ist die Stellung unseres Gottes, während die Gerichte der Engel seine Geschöpfe treffen, die er genehmigt hat, um der Engel willen, für gut gefunden hat, aber kein Wohlgefallen daran hat. Und eine vollkommene Sache ist schon gar nicht. Anstatt dass ich weitere Worte verliere an dieser hochheiligen Stätte und Gegebenheit, schlagen wir noch Jesaja 18 auf. Jesaja Kapitel 18. Und staunen. Wir haben noch am Anfang gewagt zu bezeugen, wer nun Gottes Gerechtigkeit hat werden dürfen, ohne Gesetz, allein durch die Gnade, der kann jetzt das Gesetz von vorn zu lesen beginnen, kommt aus dem Staunen nicht heraus, dass wie Paulus weiterfährt, so sind wir ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Allein durch den Glauben, aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, wir haben das Gesetz erst dann richtig gelesen, nach dem Herzen Gottes gelesen, wie er es versteht. Paulus schreibt da, das Gesetz ist geistlich, ich bin aber fleischlich, unter der Sünde verkauft. Mich kann das Gesetz nur verurteilen, verdammen. Jetzt beginne ich zu lesen, das Gesetz ist geistlich, und staune, dass das Gesetz mir bezeugt, dass ich ohne es Gottes Gerechtigkeit geworden bin. Gibt's sowas? Ja, sowas gibt's. Und zwar durch das ganze Alte Testament. Also, wir haben das Alte Testament und Gesetz als Gefäße der Gnade Gottes in Christo Jesu. Ohne Gesetz und ohne Werke Gottes Gerechtigkeit geworden. Die Fähigkeit, das Gesetz zu lesen, und haben es nach dem Urteil Gottes erst dann richtig gelesen, wenn das ganze Gesetz mir bezeugt, du bist ohne mich, ohne das Gesetz, in Gottes Gerechtigkeit versetzt worden. Jetzt nur eine Kostprobe da in Jesaja 18. Was da steht. In den ersten Versen haben wir die unbarmherzigen Gerichte über das Volk Israel vor uns. Wenn wir nur schnell lesen in der Mitte von Vers 2, schnelle Boten zu der Nation, die weithin geschleppt und gerupft ist, zu dem Volke wunderbar, seitdem es ist und hinfort, der Nation von Vorschrift auf Vorschrift, von Zertretung, deren Land Ströme beraubt haben. Ihr alle Bewohner des Erdkreises und die auf der Erde ansässig seid. Wenn man ein Panier auf den Bergen erhebt, Standarte, so seht hin, und wenn man in die Posaune stößt, so hört. Bedeutet Krieg. Standarte, Posaune. Wer wird sich zum Kriege rüsten, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt? Weil wir heute Abend einen Blick auf unser Zeitgeschehen, einen Überblick über das 20. Jahrhundert tun möchten und ich jetzt gerade dieses paulinische Wort zitiert habe. Wer wird sich zum Kriege rüsten, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt? Ist ein Titel eines Buches, das ein hoher amerikanischer oder einer der höchsten amerikanischen Militärs verfasst hat, wie er die Möglichkeiten eines Dritten Weltkrieges sieht. Zum Glück hat die Neue Zürcher Zeitung, die beste Schweizer Zeitung, einen Auszug aus dem Buch den Lesern präsentiert. Ich wollte rot unterstreichen, habe es aufgegeben, der ganze Artikel war gewaltig. Abschließend heißt es in dem Buch, Achtung, dadurch erhielte ein dritter Weltkrieg jene ethische und moralische Grundlage, um endlich einer geplagten Menschheit einen gesicherten Weltfrieden zu garantieren. Doppelpunkt Pax Americana. Vor etwa 7 oder 8 Jahren erschienen, sogar in deutscher Sprache schon übersetzt und sofort aus dem Welthandel zurückgezogen. Begreiflich. Begreiflich. Wollte das nur noch jetzt schnell als Hinweis für heute Abend anführen, um dieses Wortes willen, da posaunisch stoßen. Und jetzt die wunderbaren Worte von Vers 4 an. Denn also hat Jehova zu mir, Jesaja, gesprochen. Ich will still sein. Haben wir ihn so gefunden in Offenbarung 15? Und will zuschauen in meiner Wohnstätte, heißt in meinem Tempel. Wie heitere Wärme bei Sonnenschein, wie Taugewölk in der Ernte Glut. Denn vor der Ernte, sobald die Blüte vorbei ist und die Blume zur reifenden Traube wird, da wird er die Reben abschneiden mit Winzermessern und die Ranken hinwegtun, abhauen und so weiter. Jetzt sehen wir das genau an. Achte auf das Wort und verstehe das Gesicht. So haben wir gelernt. Ich will still sein, ruhen. Was lesen wir? Er ruht in seiner Liebe. Steht im Gesetz geschrieben. Er, Gott, ruht in seiner Liebe. Was empfiehlt uns der Schreiber des Hebräerbriefes? So befleißiget euch nun. Und jetzt, also, ran an die Arbeit. Hemdbärmel zurück, Hände gespuckt, nichts mehr los. Nein, so befleißiget euch nun, in seine Ruhe einzugehen. Oh, eigenartiger Fleiß. Gegenteil von jedem Begriff, was Fleiß sonst bedeutet. Befleißiget euch, in seine Ruhe einzugehen, so wie Gott selbst in seine Ruhe eingegangen ist, indem er zur Ruhe gekommen ist von allen seinen Werken. So sollen auch wir zur Ruhe kommen von allen unseren Werken. Ich will still sein, empfiehlt der Herr uns das auch. Ja. Will zuschauen in meiner Wohnstätte, nicht handeln. Das liegt ihm nicht, ist nicht nach seinem Herzen. Wie heitere Wärme bei Sonnenschein. Das heißt, unser Herr ist unsere Sonne und unsere Wonne. Ist je ein Wechsel des Lichts bei unserem Herrn? Nein. Er bleibt die Sonne, Sonnenschein. Und jetzt kommt ein Geheimnis. Wie ein Taugewölk oben, während der Ernteglut. Was heißt das? Was sagt Jesus? Im Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Da haben seine Knechte nicht gewacht, sodass der Feind Unkraut mitten unter den Weizen säen konnte. In ihrer Verlegenheit vor dem Herrn, wie man dann ist, wenn man nervös ist, weil man was verpasst hat, sagen sie, lasst, gehen wir schnell hin und raufen das Unkraut aus. Man macht das keine Dummheit, meine Herren, dann würdet er ja auch den Weizen vollständig erledigen. Meine Herren, es bleibt nichts anderes übrig jetzt, als dass beides wachsen gelassen wird, ausreifen soll bis zur Ernte. Dann wird beides gemeinsam geschnitten und dann können wir fein säuberlich verlesen. Unkraut ins Feuer, Weizen in die Scheunen. Und jetzt erklärt Jesus, die Ernte aber, von der ich gesprochen habe, ist das Ende dieses Zeitalters. Stimmt's übrigens? Haben wir den Eindruck, die Mächte der Bosheit und der Finsternis erreichen eine Wucht, eine Macht, die bald nicht mehr übertroffen werden kann. Ja, und die Ausreife der Gemeinde Jesu, wenn es normal ist, auch. Genau. Aber jetzt kommt die Sache hier. Ein Taugewölk während der Glut der Ernte. Was heißt das? Die Ernte ist das Ende dieses Zeitalters und die Glut der Ernte ist die Gluthitze der Drangsal, der großen Drangsal. Also, was hat Gott oben bereitgestellt? Während unten diese scheinbar, was Gott betrifft, unbarmherzigen Gerichte durchgeführt werden. Was hat Gott oben bereit? Ein Taugewölk. Was ist das? Was ist dann der Tau des Himmels, sagt die Schrift? Zu was ist der da? Erstens war der Tau des Himmels das Transportmittel für das Manna, das Gott dem Volke Israel während 40 Jahren vom Himmel auf die Erde niedersenken ließ. Denn das Manna ist keine irdische Speise irdischer Herkunft, sondern, was lesen wir? Himmelsgetreide, Brot der Starken, der Engel aß der Mensch. Ein Wort dazu? Ja, und jetzt? Und das Manna schwebte herunter, getragen vom Tau des Himmels, lesen wir. Das Manna blieb liegen und die Tauschicht stieg wieder auf. Also was ist Manna? Was ist Tau? Transportmittel für das Brot vom Himmel, für das Wort Gottes in feinster, zartester Weise. Das ist das Wasser des Lebens in feinster, zartester Weise, wie nur der Geist Gottes es mitteilen kann. Praktische Auswirkung: Nebukadnezar wurde für 7 Zeiten in Tiergestalt den Gerichten Gottes übergeben. Und dann heißt es: Und der Tau der Himmel benetzte ihn so lange, bis er erkannte, wer Gott ist und Gott die Ehre gab und Gott ihn nicht nur wieder einsetzte in seine frühere Macht, sondern ihm noch zusätzliche Herrlichkeit gab. Also was ist Tau des Himmels? Wort der Gnade Gottes. Und ein Taugewölk da oben heißt jetzt was? Während unten die Zornschalengerichte laufen. Jetzt kann Gott still sein. Warum? Er hat ein Taugewölk bereitgestellt. Worin besteht das? Aus der vollendeten Gemeinde Jesu Christi, die oben bereits den Richterstuhl Christi hinter sich hat, und beim Schall der 7. Gerichtsposaune ist oben das Geheimnis Gottes, der Leib des Christus, vollendet. Das ist das Taugewölk Gottes, das er bereitgestellt hat, damit, wenn der Ernteglut vorüber ist, nicht? Zornschalen sind die letzte Phase, er nun auch den Tau der Gnade auf die Gerichteten und auf alle sich herniedersenken lassen kann. Das Wort des Lebens. Altes und Neues Testament, merken wir, sind ein Guss der Liebe Gottes. Und je dunkler die Dinge im Alten Testament und je unbarmherziger sie erscheinen vorerst nach dem Buchstaben, umso wunderbarer sind sie Grundlagen der Versöhnung des Alls. Beispiel zentral klassischer Natur: Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt, nach dem Gesetz. Warum hängt er am Holz? Weil er eines der Gebote übertreten hat. Genügt noch nicht, jetzt muss ihn noch der Fluch treffen, damit das Urteil unwiderruflich ist. Was passiert? Eines Tages hängt ein Mann am Holz. Wie heißt er? Jesus Christus. Jetzt lesen wir den Fluch noch einmal, ohne einen Buchstaben zu ändern. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Ließ er sich zum Fluch machen für uns? Zum Fluch des Gesetzes. Zu jedem Fluch. Ja. In dem Augenblick, da ich diesen Mann am Fluchholz hängen sehe, verwandelt sich dieser unbarmherzige Fluch in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Stimmt's? Halleluja. Halleluja. Merken wir, dass Gott in seiner verborgenen Weisheit, als er die Anträge der heiligen Engel zu diesem unbarmherzigen Gesetz genehmigt hat, dass er bis auf den Buchstaben genau auf die Formulierung dieser Flüche und der Forderungen darüber gewacht hat. und hat sie erst genehmigt und zum Beschluss erhoben, in dieses Gesetz aufnehmen lassen, als alles vollkommen mit dem übereinstimmte, was kein Engel und kein Mensch wusste, was er mit seinem Sohne schon vor Grundlegung der Welt beschlossen hatte zu tun. Weiter. Römer 11 haben wir einige Worte gelesen. Aha, Römer 11. Punkt 11. Was sagen wir jetzt? Aha, Bruder Luban hat ja euch gesagt, also, wenn eine Stunde vorbei ist, 11 Uhr, dann sagt ihr Bruder Muhl, die Stunde ist vorbei. Und dann sagt Bruder Muhl, jawohl, die Stunde ist vorbei, aber es kommt eine zweite, nicht wahr? Okay, sehr einfach. Ne? Also keine Angst, geht nicht bis 12 Uhr. Aber vielleicht bis 11 Uhr 10 oder 15. Und zwar, Römer 11. Wir haben das gelesen, gehört, vorgelesen bekommen. Und jetzt achten wir auf das Wort. Nämlich, dass das Straucheln Israels, dass ihr Fall die Rettung der Nationen geworden ist und dass ihr Verlust der Reichtum der Nationen geworden ist und dass ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt bedeutet. Ja, was haben wir für einen Gott? Hat er Angst vor allem, was da passiert in seiner Schöpfung? Oder steht er ein bisschen darüber? Weit darüber. Überragend. Haben wir schon gemerkt? Je unheimlicher die Gerichte Gottes sind, jetzt gegenüber Israel mal, Verwerfung, Zerstreuung unter alle Nationen und so weiter, hat Gott schon für alle anderen gesorgt und für die da auch. Nämlich, wir haben ja gehört, hinsichtlich des Evangeliums, Jesu Christi, sind sie allerdings Feinde. Sie sind Feinde. Sie sind Feinde. Aber, und zwar um unseren Willen, hinsichtlich der Auswahl aber, Geliebte, von welcher Seite? Von Gottes Seite. Während sie Feinde sind, sind und bleiben sie Geliebte Gottes. Stimmt's? Bringen wir das auch fertig? Der Herr Jesus empfiehlt uns das wenigstens nicht. Weiter. Denn die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Halleluja. Und jetzt wird's immer noch gewaltiger. Denn gleich wie auch ihr aus den Nationen einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch welches Mittel, bitte nicht in die Schrift sehen jetzt, durch welches Mittel sind wir unter die Begnadigung gekommen? Ja, jetzt hat sie schon reingeguckt. Nicht? Wir würden sagen, aufgrund von Golgatha. Nicht? Ja, das ist natürlich nicht falsch. Richtig, aber was steht hier? Durch ihren Unglauben sind wir unter die Begnadigung gekommen. Also ist Gott am Ende seiner Weisheit, wenn eine ganze Volksmasse im Unglauben verharrt, ist er dann in Verlegenheit. Das ist für ihn die Gelegenheit. Das dem Gesetz Unmögliche auszuführen, für ihn die Gelegenheit. Aber noch nicht genug. Seid ihr durch den Unglauben dieser unter die Begnadigung gekommen? Also haben auch jetzt diese, die Juden, an eure Begnadigung nicht geglaubt. Jetzt heute können wir sagen, fast 2000 Jahre lang, nicht? Widersprechen sie, lästern den Namen Jesu und sind noch sanft ausgedrückt, an unsere Begnadigung durch Jesus Christus nicht geglaubt. Stimmt's? Ja, und jetzt? 2000 Jahre hartnäckig, verstockt, im Unglauben, im Widerspruch, Wozu? Wozu?
Dass sie auch unter die
Begnadigung. Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Ja, jetzt hört aber alles auf. Ne? Nur beginnt die Liebe Gottes hier. Ja, nun beginnt das Wort, meine Gedanken, meine lieben Frommen, sind nicht eure frommen Gedanken. Bravo. Und meine Wege, ihr Lieben, sind nicht eure Wege. Jetzt geht's weiter. 1. Korinther 13. Aha, ja, nicht schon den Sprung nach 1. Korinther 13. Also wird also sicher 11.15 Uhr. Jetzt aber unter die Begnadigung kommen seid durch den Unglauben dieser, also haben auch jetzt diese an eure Begnadigung nicht geglaubt, auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Denn Gott hat alle zusammen unter den Unglauben, den Ungehorsam eingeschlossen, auf dass er sich aller erbarme. Alle Begnadige. Ja, eigenartig, warum? Auf diesem Wege konnte Gott seine wunderbarsten Herzensgedanken und Herzenstriebe offenbaren. Wenn alles so am Schnürchen, wie wir es gerne gehabt hätten, von der Schöpfung an weitergegangen wäre, immer ein bisschen schöner, immer noch ein bisschen schöner, nicht? So hätte es uns ja gepasst, nicht? Dann würde Gott eines Tages vor seine wunderbare, herrliche, liebliche, heilige, schöne, reine Schöpfung und uns treten und sagen, liebe Kinder, gell, wir haben es doch recht schön zusammen. Ja, ja, wir haben es recht schön zusammen. Aber jetzt muss ich euch etwas sagen. So, wenn ich bereit gewesen wäre, mit euch für kurze Zeit einen schweren Weg mit Schmerzen, sogar mit Tod und Sünde und Verdammnis zu gehen. Was hätten wir für Augen gemacht bei solcher Ankündigung? Ja, was ist das eigentlich? Erstens, wenn ich bereit gewesen wäre, zuerst einmal einen solchen tiefen Weg mit euch zu gehen, Kinder, dann hätten wir heute eine Herrlichkeit für alle Ewigkeit, mit der die jetzige gar nicht verglichen werden kann. Was würdet ihr dann sagen? Ja, lieber Herr, warum bist nicht den Weg mit uns gegangen? Ja, ich wollte euch schonen, nicht? Ich wusste, er hätte es lieber so gehabt, nicht? Aber ihr Lieben, jetzt ist nichts mehr zu machen. Nichts mehr zu machen. Wer hätte dann einen Fehler gemacht? Ja. Ja. Und er lässt sich einmal richten. Und siehe da, was passiert? Von allen wird er gerechtfertigt dastehen, angebetet werden. Dann hat er nicht nur recht gehandelt bei all diesen Genehmigungen unbarmherziger Gerichte, sondern tadellos. Verstehen wir so langsam, dass er nicht anders kann als still sein, in Geduld seiner Liebe warten und harren. Bis er alles in allen geworden ist. Paulus beginnt nach dieser Feststellung, auf dass er alle Begnadige, wie unausforschlich sind seine Gerichte. Unausforschlich. Und spürbar seine Wege. Es handelt sich hier tatsächlich um die Gerichtswege Gottes. Stimmt's? Und worin, in welcher Weise sind die nun unausforschlich, unausspürbar?
Ein Gericht in deine große Tiefe.
Unausspürbar, ja? Tiefe?
Um alle richtig zu machen.
Unausspürbar, unausforschlich in der Weise, dass je tiefer, unverständlicher ein Gericht Gottes ist, die entsprechende Herrlichkeit, die Gott da hervorbringt, überragend ist. Das ist hier der Zusammenhang. O Tiefe der Weisheit, Wie unauschend der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und seine Wege, unausspürbar und so weiter. Vers 36, ich lese jetzt aus Griechisch. Denn aus ihm heraus und durch ihn und in ihn hinein, Eisauton, ist das All geschaffen. Das ist die Kurzverfügung Gottes in Bezug auf seinen gesamten Ratschluss mit seiner Schöpfung. Paulus ist das in Kürze, aus ihm heraus, durch ihn, in ihn hinein, zurück, alles. Wie? Halleluja, jawohl, Halleluja. Ich schließe. Warum schreibt Paulus hier noch, das muss ich noch sagen, warum schreibt Paulus hier nicht, oh Höhe des Reichtums? Weil geschrieben steht in Psalm 36, deine Gerichte, Gerichte, oh Gott, sind eine große Tiefe. Und im gleichen Atemzug, im gleichen Vers geht es weiter. Deine Gerichte, oh Gott, sind eine große Tiefe, Menschen und Vieh rettest du aus allen Gerichtstiefen heraus. Wort Gottes. Ich schließe mit dem Hinweis auf 1. Korinther 15. Greife nur zwei Stücke heraus. Eben hat Paulus in 1. Korinther 12 die Herrlichkeiten der Gnadengaben und der Geistesgaben geschildert und sagt dann noch, und nun eifert, strebet nach den besten, den vortrefflichsten Gnadengaben. Wie fährt er weiter? Letztes Wort in 1. Korinther 12. Und einen Weg zeige ich euch, der mit dem Überragenden übereinstimmt. Und jetzt kommt das hohe Lied der Liebe bei Paulus. Da greife ich nur noch zwei Stücke heraus, die ich immer wieder herausgreife. Diese Liebe ist die Liebe Gottes. Rechnet das Böse nicht zu. Wer von uns glaubt das hundertprozentig? Was? Seid ihr so kühn? Langsam. Ja,
es geht. Warum betet ihr denn darum, dass das Böse weggehen möchte in eurem Leben?
Hast du schon mal gehört, dass ich das bete?
So, ja, ich rede also, ja nicht von dir. Ich habe gesagt, ihr. Nicht du.
Jetzt aber bitte, völlige Ordnung und Klarheit hier. Es ist nur Gott selbst, der alleinige, wunderbare Gott, Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der diese Herzensstellung kennt und praktiziert. Er selber rechnet das Böse nicht zu. Wie kann er das? Da sagen die Frommen, das fällt dir gerade noch, wo kämen wir dahin, nicht? Er selber rechnet in seiner Liebe das Böse nicht zu. Wenn aber Geschöpfe es für besser finden, dass Böses mal zugerechnet wird, sagt er, gut, meine Herren, aber Wohlgefallen habe ich nicht daran. Denn ich habe mit der ganzen Wucht und Gewalt der Bosheit und des Bösen und der Sünde auf Golgatha abgerechnet. Ich kann nicht mehr zurechnen, weil abgerechnet ist. Hätte Gott Grund, gelegentlich im Blick auf alles, was in der Schöpfung wider ihn geschieht, erbittert zu werden, sich erbittern zu lassen? Warum habe ich die Frage gestellt? Diese Gottesliebe, die aber nur er selber hat, lässt sich nicht erbittern. Stimmt's? Ich will still sein, zuschauen, wie heitere Wärme bei Sonnenschein. So bleiben nun Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte unter ihnen aber ist die Liebe. Denn die Liebe glaubt alles und hofft alles. Und dann lesen wir, alles, was die Liebe hofft, lässt nicht zu Schanden werden. Und weil die Liebe Gottes für alle hofft und für alle glaubt, ist für alle aufs Wunderbarste eine herrliche Vollendung gesichert. Halleluja. Amen. Das ist jetzt Punkt 4.8.